In der heutigen Episode Diversify, der Private Market Podcast, haben wir zum einen eine neue Aufnahmelocation und Robin und ich sprechen über EQT, den FC Bayern. Wir sprechen auch über EQT, die andere Gebührenstrukturen released haben, und darüber sprechen wir, was Paramount und Netflix tun und bieten, um Warner zu kaufen, und ein großes Thema, das uns alle betrifft, die private Altersvorsorge. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast. Robin, ich freue mich sehr, live und in Farbe hier aufzunehmen. Neuer Hintergrund.
Ähnliche Location, ja. Auch im Office, aber anderer Raum. Ich freue mich auch sehr.
Ganze, ich glaube, 4 Meter handgemessen neben dem Raum, wo wir sonst immer aufnehmen.
Sieht trotzdem ganz anders aus.
Ja, das stimmt. Und du gehst später noch, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nur hören, wir befinden uns in einem Fitnessstudio. Du gehst später noch an eine Bank?
Immer. Vielleicht mache ich auch einen kurzen Break nach dem zweiten Themenblock.
Ein bisschen Kettleball schwingen.
So sieht's aus. Ein paar Kettleball Swings, Push-Ups, dann geht's weiter.
Gut, bevor wir jetzt weiter auf deine Fitnessroutine eingehen.
Ich habe heute Morgen, ja? 7 Uhr, Beat 81 in Berlin, Zirkeltraining gemacht.
Keine Werbung an der Stelle.
Nee. Ich habe nicht gesagt, ob es gut war.
Stimmt. So machen wir das auch mit den Investments als Disclaimer. Ne? Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Wir haben es ja jetzt immer mal wieder bei uns auch vorneweg im Intro. Was ist so die letzten Wochen, Tage bei Now passiert? Es ist mal wieder viel passiert. Du warst wieder unterwegs, wir hatten einen hohen Besuch. Höher geht es ja eigentlich gar nicht in Berlin.
In Berlin nicht, nee. Stimmt nicht. Sitzt ja auch so die Bundesregierung.
Well, okay. Aber lass doch mal chronologisch reingehen. Was hast du, oder was ist die letzten Wochen bei Now passiert?
Also wir haben ein neues Produkt gelauncht, gemeinsam mit Hanse Merkur, Hanse Merkur Trust. Super spannend. Also ich hatte ehrlicherweise selber auch nicht so auf dem Schirm, dass Versicherungen wahnsinnig viel auch Private Market Expertise haben, aber ist ja auch naheliegend, die haben sehr viele Versicherungsgelder.
Also Hanse Merkur Trust bedeutet, die gehören zu Hanse Merkur.
Hanse Merkur Gruppe, gibt es seit über 100 Jahre, alteingesessener hanseatischer Versicherungskonzern.
Ja.
Und die managen natürlich die Versicherungsgelder, klar, und nutzen da, wie sich es im institutionellen Umfeld so gehört, auch Privatmarktanlagen für die Allokation. Und der Hanse Merkur Trust hat auch sehr viel Expertise, unter anderem im Bereich Infrastrukturinvestments. Noch genauer, was es jetzt bei uns gibt, ist ein Digital Infrastructure Fund, der investiert, ist ein Dachfonds, investiert also in andere Fonds, und die wiederum in das Rückgrat von Cloud Investment, von KI, und zwar in Daten- und Rechenzentren, sowohl in Europa, USA, selektiv Asien. Ganz cool. Den gibt es jetzt bei uns. Sind wir auch exklusiv Vertriebsstelle für den Fonds. Das passiert. Dann waren wir gemeinsam in Frankfurt.
Genau.
Eingeladen vom Handelsblatt. Da war ich auf der Bühne bei der Bankentech, habe einen Impulsvortrag gehalten zum Thema Private Markets for Retail.
Hype oder Zukunft?
Ich sag Zukunft. Das gab's. Dann jetzt der hohe Besuch diese Woche. Heute ist der 11. Dezember, das sagen wir auch immer noch dazu.
Genau, heute nehmen wir auf, 11. Dezember.
Und der Kai Wegner, der Bürgermeister von Berlin, und nicht irgendeiner. Ich habe auch gelernt, es gibt für jeden Stadtteil einen Bürgermeister. Das ist der regierende und amtierende Bürgermeister. Regierender Bürgermeister, amtierend auch, von Berlin. Und der war bei uns vor Ort, wollte sich so anhören, was wir denn so machen, wie wir so den Markt sehen, was wir uns also für den Standort, für den Startup-Standort, aber noch viel mehr für den Fintech-Standort Berlin denn wünschen würden. Das war sehr cool.
Hat er dich wiedererkannt? Weil das letzte Mal hat er dir ja einen Preis in die Hand gedrückt.
Stimmt, als wir den Fintech Germany Award zum zweiten Mal abgeräumt haben. Ja, hat er.
Ja?
Oder ein gutes Briefing gehabt, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich beides.
Ich glaube auch.
Ich glaube, er hat immer ein sehr gutes Briefing.
Ich glaube auch. Wusste mehr über unsere Firma als ich.
Sehr, sehr gut. Vielleicht sollte er auch die Investorengespräche übernehmen.
Das wäre gut. Nee, also es war cool. Es war echt cool. Also ich finde es echt schön, dass er sich da Zeit nimmt. Und dann gestern war ich beim House of Finance and Tech.
Was ist das?
So eine Initiative hier in Berlin. Allen voran der Sebastian Schäfer, der hat das Tech-Quartier in Frankfurt aufgebaut, jetzt hier in Berlin als Geschäftsführer. Und es ist einfach, um den Fintech-Standort Berlin weiter nach vorne zu bringen, da Corporates, also sprich Banken, Startups und auch die Regierung näher miteinander zu vernetzen. Da hatte ich einen Startup-Pitch, habe ich auch eine Weile nicht mehr gemacht. Also auf einer Bühne, war auch ganz cool, hat Spaß gemacht. Ja, und jetzt heute haben wir ein Now-Event.
Das stimmt, heute an dem Tag, den wir aufnehmen, haben wir später oben bei uns im Salon
Salon.
Salon, ein schönes Event. Freuen wir uns drauf. Ist quasi der Abschluss für dieses Jahr an Events. Und nächstes Jahr geht es natürlich wieder weiter. Da können wir an der Stelle auch sagen, am 27. Januar
Mannheim.
Sind wir in Mannheim.
Vorkongress.
Genau, das erste Mal Now-Event in Mannheim mit einem neuen Partner.
Den werden wir, je nachdem, wann wir die Folge veröffentlichen, aus aktueller Sicht kommende Woche launchen, ist eine ganz neue Strategie. Ist keine neue Asset-Klasse im Private-Markets-Bereich, aber eine neue Strategie mit einem der größten Asset-Manager in Europa.
Der drittgrößte, um
der drittgrößte. Genau zu sein. Er hat über 1000 Milliarden Assets.
Das stimmt. Für alle, falls es noch nicht announced ist, wenn dieser Podcast rauskommt, dann kann man natürlich schnell mal googeln, wer die drittmeisten Assets in Europa hat als Asset Manager. Aber ich gehe davon aus, ehrlicherweise, dass ihr das dann auch schon wisst, um welches Produkt und um welchen Asset Manager es sich handeln wird. Ja, ist viel passiert. Und,
stimmt. Aber jetzt bald, Jahresende, Weihnachten.
Bisschen ruhiger.
Und dann, ich bin wieder dran, was zum Jahresanfang zu launchen. Ich gebe alles. Ich schreibe dir dann wieder am ersten Weihnachtsfeiertag.
Ja, ich habe schon gehört, der Launch wird ja vermutlich eher Ende Januar sein.
Nee, ich habe noch ein Produkt.
Noch ein Produkt.
Ja.
Das meine ich. nein. Aber wir haben tatsächlich was in der Pipeline.
Vier Produkte, vier neue Manager, kommt ganz viel.
Worauf es sich auf jeden Fall das Warten lohnen wird.
Absolut.
Robin, lass uns in den ersten Themenblock rein. Beziehungsweise im ersten Themenblock reden wir so ein bisschen übergreifender über EQT. Und zwar zweimal hat die Financial Times berichtet, also EQT ist ein großer Asset Manager, soweit ich weiß, in Schweden, Stockholm sitzen die.
Ja, das stimmt.
Also europäischer Asset Manager, vornehmlich Private Equity, aber auch Infrastruktur.
Infra machen die auch viel, sind auch sehr erfolgreich, haben einen sehr, sehr großen Infrafonds gelauncht.
Könnte man ja auch über Now investieren.
Ich wollte gerade sagen, kann man indirekt investieren über die UBS, über den Infrastructure Opportunities. Mhm. Der macht ja nicht nur Co-Investments direkt in Flughäfen zum Beispiel, sondern auch investiert in andere Infrastrukturfonds und hat da den EQT Infrastructure 6, meine ich. Mhm. Nagel mich nicht fest.
Steht im Produkt, kann da reingehen.
Genau. PDF drin. Haben den sich geschnappt. Da planen wir übrigens auch ein Webinar nächstes Jahr, mal so ein Infrastruktur-Deep-Dive, weil die fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer, bei mir war übrigens Diversify Platz 1 bei Spotify.
War es, ja?
Im Rückblick, ja. Aber ich höre auch nicht so gerne
Podcasts. Stimmt. Ich wollte es am Anfang auch noch sagen, ich habe es ganz vergessen. Ja, es gab natürlich, also wie es das Spotify-Rap für die Konsumenten der Podcast gibt es auch ein Spotify-Rap für Creator der Podcast. Und es gab einige, wo wir Platz 1 und noch viel mehr, wo wir in den Top 10 waren. Und ich würde einfach mal sagen, schreibt uns doch gern mal eine E-Mail, wenn ihr unter den Power-Hörern seid und ich glaube, da haben wir bestimmt noch was im Schrank, so eine schöne Now-Cap.
Merch können wir da
verlosen. So eine schöne Now-Cap wird dann den Weg zu euch finden, natürlich mit Beweis, mit Screenshot, schreibt uns an hello@investnow.com.
Das ist eine gute Idee.
Und das ist natürlich toll und da freuen wir uns und an der Stelle natürlich auch nochmal lieben Dank fürs Zuhören, für das Jahr 2025 auf jeden Fall und 2026 wird das Ganze natürlich auch weitergeführt. Da haben wir einige Pläne auch noch in der Schublade. Kommen wir zurück zu EQT. So, EQT, schwedischer Asset Manager, und zwar haben die angebandelt.
Mit
dem größten Fußballclub in Deutschland. Robin, da bist du dein Thema.
FC Bayern München.
Korrekt.
Und das Interessante ist, es ist einer der wenigen Top-Vereine in Europa, bei denen noch kein Finanzinvestor drin ist. Mhm.
Du hast ja in Deutschland gibt es ja die 50+1-Regelung, wie du weißt, als alter Fußballexperte.
Habe ich natürlich eingelesen.
Dass kein Investor mehr als 50% in einem Verein, an der AG halten darf.
Aber es gibt natürlich auch ein Vereinsstatut, was davon abweichen kann, wie beim FC Bayern München.
Ich finde das so lustig, weil an der Stelle, also ich bin sehr gut in dem Fußballthema drin und auch großer Bayern München-Fan, deswegen finde ich es toll, dass du das erklärst.
Ja, ne? Und ich bin gar kein Fußballfan, ich befolge das überhaupt nicht, aber ich weiß, FC Bayern München, die haben ein Vereinsstatut, da dürfen maximal 30% Externe und nicht Vereinsmitglieder investiert sein.
Ja.
Aber Hendrik, wie viele sind denn von diesen 30% schon vergeben und an wen?
Es sind 25% bisher vergeben und zwar an Adidas, Audi und jetzt hast du mich, der dritte müssten wir, glaube ich, wahrscheinlich mal nachreichen, da haben wir es in den Dingern drin. Nee, es ist auf jeden Fall Adidas und Audi. Und noch ein dritter, das sind dann um die 25%, also jeweils irgendwie 8,75. Und die restlichen 5% wären tatsächlich noch frei. Also die 30% ist sozusagen die Hürde, die der die der Verein FC Bayern München sozusagen mit ihren Mitgliedern abgestimmt hat, dass sie bis dahin sozusagen Anteile veräußern dürfen. Alles darüber hinaus müsste halt irgendwie über eine Mitgliederentscheidung kommen. Und da hat der ehemalige Finanzvorstand von Bayern München, mittlerweile nicht mehr aktiv, sondern ist bei der Deutschen Bank mit EQT gesprochen.
Der war tatsächlich auch, als ich noch bei der HVB war, war der auch im Vorstand.
Der Dieterich?
Mhm.
Okay. Naja, auf jeden Fall war aber dieser 5%-Stake EQT zu wenig. Und deswegen ist das Ganze nicht zustande gekommen.
Und weil er auch gegangen ist. Irgendwie auch so die Gespräche abgerissen.
Mhm.
Sollen wir kurz zur Bewertung? Finde ich auch spannend. Da gibt es ja ganz viele Deals. Also wir haben ja nicht nur diesen Podcast. Es gibt ja auch noch einen, bei dem der Hendrik mit Gregor.
Allianz ist der andere. Adidas Audi Allianz.
Perfekt. Vielen Dank. Und ich kann das dann auch nicht, das lässt mir auch mal keine Ruhe. Nee, und es gibt jetzt, also Hendrik redet mit Gregor ja auch viel über andere Private Market Deals. Und ja, also es gibt ja viele, so Chelsea ist irgendwie in den Private Equity Hand, dann Apollo hat jetzt ja auch bei Atletico Madrid ein Stake übernommen. Und deswegen sehr, sehr viele europäische Top-Vereine sind in Private Equity Hand, weil es halt von der Renditestruktur interessant ist. Wir reden ja sehr viel auch über unkorrelierte oder gering korrelierte Renditen.
Ja.
Und gerade bei Fußballclubs sind die Umsätze hängen halt nicht so stark an der Börsenentwicklung. Und das machen so Investments sehr spannend. Aber Bayern jetzt bewertet mit rund 4,3 Milliarden, da ist eben noch keiner drin. Also einer der Top-Clubs und da wären noch 5 zur Disposition.
Mhm.
Und das ist ganz spannend.
Nee, ist ganz spannend. Du hast angesprochen, Apollo, die haben jetzt der Letzte, haben wir auch, könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen, sich bei Atletico Madrid beteiligt und seit neuestem auch bei Wrexham FC. Robin, das sagt dir sicherlich was, und zwar ist das der Fußballclub aus der zweiten Liga, aus der zweiten englischen Liga.
Ach doch, da ist ein Schauspieler investiert. Doch,
genau, den hat Ryan Reynolds und ein Schauspielkollege haben den 2021 gekauft. Für günstiges Geld, damals auch in der fünften Liga, mittlerweile zweite Liga, und ich glaube irgendwie für, ich lage mich nicht fest, irgendwie zwei Millionen irgendwas gekauft, und mittlerweile macht er irgendwie 50 Millionen Pfund Umsatz.
Ich finde es auch so ein krasser Flex, so als Schauspieler sich einfach einen Fußballverein zu kaufen.
Ja, ja, absolut.
Und dann Private Equity Exit.
Absolut, was natürlich dann spannend ist, und wir haben es auch mit drauf, die TV-Gelder sind natürlich dann ein Einnahmekanal, der dann regelmäßig kommt und auch eher steigt als sinkt, wenn man in der Ebene unterwegs ist. Das war der erste Part zu EQT. Und der zweite Part, und da bist du dann jetzt auf jeden Fall wieder der Experte, und zwar kam raus, dass EQT ein bisschen was an den Gebühren ändern möchte. Robin, was hat es damit auf sich?
Ja, super spannend. Also früher, also bei den meisten weißen Private Equity Fonds ist es immer noch so, augenblicklich bei EQT auch. Aber Private Market Investments, zwar immer vorbehalten Menschen, die viel Geld haben, die den Zugang haben, die halt auch regulatorisch professionelle oder semi-professionelle Investoren sind.
Ja.
Und da hast du üblicherweise in die geschlossenen Fonds investiert. Und so ein Goodie, wenn du ein Investor bist, sagst, ich mache jetzt irgendwie meine 20 Millionen in den geschlossenen EQT-Infrastrukturfonds als Beispiel, dann gibt es auch noch sogenannte Co-Investment-Möglichkeiten.
Mhm.
Bedeutet, der Fonds investiert 100 Millionen in ein Fußballverein,
das ist
jetzt nicht beim Infrastrukturfonds, investiert 100 Millionen in Fußballverein, der Hendrik hat gezeichnet, den Closed-End-Fonds, und dann um Goodie von Hendrik als alter Fußballfan dem Goodie zu geben, kann man sagen, weißt du was, Hendrik, du darfst auch direkt, du hast bei uns ganz viel investiert in den Fonds, du darfst auch direkt noch in deinen Fußballverein investieren, der auch Vorbestandteil ist, und das war umsonst, da wurden keine Gebühren drauf berechnet in das Co-Investment. Das heißt, einmal der Fonds hat investiert und du bist dann als Co-Investment direkt noch drin in diesem Portfoliobestandteil. Und weil bei EQT, das ist so gängige Praxis, also global bei den ganzen Private-Market-Firmen, und weil EQT relativ, das läuft sehr, sehr gut, das Retail-Geschäft bei EQT, den Fonds, den sie da vertreiben, jetzt auch schon länger. Und da werden halt auch Gebühren auf Co-Investments erhoben. Das heißt, zum Beispiel, du hast einen Fonds, so einen Evergreen-Fonds als Beispiel für Retail, und der investiert einmal direkt in Unternehmen, wo EQT Lead-Investor ist, aber macht auch Co-Investments mit anderen Fonds. Das gibt's auch. Also zum Beispiel unsere Partners-Group jetzt, mit der wir arbeiten, kauft mehrheitlich einen Fußballverein, und dann gibt's ein Co-Investment von EQT.
Mhm.
Und wenn du in diesen EQT Retail-Fonds investiert hast, der erhebt aber dann Managementgebühren auf die Co-Investments.
Mhm.
Und wenn du direkt investiert hast als Profi, hast du keine Gebühren bekommen. Und genau für sowas haben sie gesagt, ja, warte mal, das ist ja eine riesen Renditequelle, lass es jetzt mal umstellen, um einfach noch mehr Return erwirtschaften zu können, einfach indem wir auf diese Co-Investment-Opportunitäten, die hochgradig lukrativ sind sehr häufig, auch noch unseren Zugang zu monetarisieren. Ganz interessanter Trend, sprich Retail.
Genau, das wäre jetzt die Frage, genau, also sehr alles schön und gut ist mit den Gebühren, aber was wie schätzt du es ein im Bigger Picture?
Also man merkt schon, dass Retail eine immer größere Stellung hat bei den Fonds und halt auch, man sagt ja immer adverse Selektion, ne? Aber jetzt ist ja eher so, dass die institutionellen Strukturen den Retail-Strukturen folgen und nicht andersrum. Ganz interessant. Das heißt, Retail, da sehen die Fonds schon die Zukunft und es wird auch, viele sagen ja, oh, die schlechten Deals gehen zu Retail, aber eigentlich im Gegenteil, man sieht ja eher, es ist für einen Fonds lukrativer, mit Retail zusammenzuarbeiten. Jetzt nutzen sie eher die Strukturen, die sie bei Retail haben, die höhere Monetarisierung und übersetzen das auf ihr institutionelles Geschäft. Also ganz interessant, das EQT jetzt auch der erste, bei dem so prominent der Presse stand und wo sie sich auch so offen geäußert haben. Aber es ist interessant, ich bin gespannt, was sich da tut und ich glaube, dass halt gerade institutionelle Investoren und Retail-Investoren, ist auch unser Ansatz, institutionelle Qualität, dass es immer weiter verschmelzen wird.
Ja, 100%. Lass uns gerne zum nächsten Themenblock gehen und zwar, es ist kein Private Market Deal, weil alle Beteiligten sind börslich gelistet, aber nichtsdestotrotz sollten wir, glaube ich, einmal kurz
M&A.
Das ist M&A, lass uns einmal kurz trotzdem drüber reden und zwar reden wir natürlich um den Bieterkampf von Paramount gegen Netflix. Wer kauft Warner? Robin, wer setzt sich durch? Es gibt ja mehrere Gebote, die auch unterschiedlich sind, auch in der Struktur und ein, zwei Verflechtungen ins Weiße Haus, die das Ganze ja dann noch ein bisschen spannender machen.
Ist so Wahnsinn. Also um euch abzuholen kurz, also Warner Brother Discovery ist ein super bekanntes Filmstudio, auch alteingesessen in Hollywood und steht ja länger schon zur Disposition. Da gab es einen Bieterkampf, Netflix, kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere, und Paramount, auch Riesenladen. Und es schien so, als hätte Netflix gewonnen für die Übernahme von Warner Brother mit sage und schreibe 83 Milliarden Kaufpreis. Mhm. Also recht hoch, war ewig hin und her. Die haben auch ein paar Mal nachgelegt. Und dann war aber Netflix auch so selbstbewusst, haben dann auch ihren, das ist schon Millionen von Abonnenten irgendwie geschrieben, hey, bald ist auch irgendwie Warner Brother Content bei uns.
Also Warner Brothers ist dann, also HBO zum Beispiel gehört dazu. Das ist dann, glaube ich, eher die, also Warner Brothers hat man alles schon mal gesehen, ne, irgendwie ein Vorspann, aber das, der Streaming-Anbieter ist dann HBO irgendwas.
Also was viele wahrscheinlich auch schon haben, ne? Also gerade in den USA.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Wir können auch gleich mal auf die Abonnentenzahlen draufgehen, aber zum Beispiel hier Succession zum Beispiel, das ist HBO-Produktion, also auch schon ganz gute Serien sind.
Und haben halt deutlich mehr auch Produktions-, es gibt ja immer mehr Netflix-Originals. Früher war das ja, also ganz, ganz früher, sie entwickelt irgendwie DVDs oder sowas, manche haben doch verschickt.
Netflix, ne? Ja.
DVDs verschickt ganz am Anfang. Per Post und sowas und dann jetzt irgendwann, und jetzt mittlerweile selber Content und da macht halt Warner Brother absolut Sinn, weil die sehr, sehr viele Produktionskapazitäten für Filme haben. Das ist, glaube ich, auch die Motivation, also ist mitunter die Motivation von Netflix.
Ja.
Sie gingen davon aus, dass es alles steht. Gibt auch hohe Breakup-Fees, wenn der Deal irgendwie jetzt nicht zustande kommt, irgendwie zwischen 2 und 3 Milliarden, also relativ hoch. Mhm. So Breakup-Fee, wenn jetzt einer das zurückzieht. Und dann kam Paramount und hat einfach, ich glaube, 108 Milliarden Angebot auf den Tisch gelegt. Genau. Und das, was Hendrik gerade meinte, das Konsortium ist ganz spannend. Das ist natürlich wieder der Schwiegersohn von Donald Trump ist wieder am Start und dann ganz viele Funds gebackt, also gerade aus den Emiraten, irgendwie Katar, Dubai und sowas, Abu Dhabi, ganz viele Staatsfonds, die das backen und ganz interessant auf jeden Fall. Und weil halt Trump indirekt involviert ist und es so ein Wettbewerbsthema auch ist, weil das alles wahnsinnig große und marktdominierende Firmen sind in den USA, hat es schon sehr viel Potenzial für die Presse und auch viele Spekulationen. Und es ist echt spannend, das weiter zu verfolgen.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn man mal so ein bisschen tiefer reingeht, also das, soweit ich informiert bin, ist der Netflix-Deal ja auch schon im Board von Warner Brothers ist eigentlich durch, ist angenommen. Und dann kam ja Paramount mit der höheren, aber die wollen ja noch mehr kaufen sozusagen von Paramount. Und hat das ja direkt an die Aktionäre sozusagen gerichtet.
Von Warner mehr kaufen.
Genau, von Warner mehr kaufen. Das wurde ja direkt an die Aktionäre gerichtet und derjenige, der von Paramount der Bieter ist, der sozusagen Warner kaufen möchte, das ist der David Ellison. Das ist der Sohn vom Oracle-CEO, also zwischenzeitlich der Sohn vom reichsten Mensch der Welt. Der war ja kurzzeitig mal ganz kurz reicher als Elon Musk.
Ganz kurz. Oh, Elon Musk, apropos, ne? Also auch IPO jetzt angekündigt.
Ja,
das ist jetzt zwar kein Themenblock, finde ich aber auch spannend.
Ja, absolut. Also das können wir gerne mal beim nächsten Mal mit reinnehmen, SpaceX und wie man da rein investieren kann. Und
was ein Teaser.
Wer weiß. Und du sagst es, und der Vater, also der Oracle-CEO, ist halt sehr Trump-nah.
Gut, Jared Kushner ja auch, der auch irgendwie zum Bieterkonzert.
Das ist der, genau, ist der Schwiegersohn, ne, ja, ne? Von Donald Trump. Ist der Schwiegersohn. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, weil irgendwie seitdem Trump halt im Amt ist, geht halt irgendwie jeder Deal noch über seinen Schreibtisch. Er ist ja auch amtierender FIFA-Friedenspreisträger. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Er hat sich selber die Medaille angezogen.
Das stimmt
auch. Ich habe da ein Meme gesehen.
Ja, er hat sich selbst die Medaille angezogen, aber die FIFA hat tatsächlich extra für ihn einen Preis erfunden, dass er den auch als erster bekommt.
Happy Trump, happy life.
So sieht es aus. So sieht es aus. Und auch noch ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob das Trump durchgewunken hat. Und zwar wird es in Seattle ein Pride-Game geben zur WM. Gut. Ist im Juni ist ja der Pride Month während der WM. Wir schweifen ab, aber die Info finde ich ganz interessant. Und es wurde sich auf jeden Fall schon beschwert von den jeweiligen Mannschaften, die jetzt dieses Datum zugelost bekommen haben. Und zwar sind das der Iran und Ägypten.
Oh, das passt ja super.
Genau. Das ist an der Stelle nochmal der kleine Ausschweif zur WM und zu Donald Trump und zur WM-Auslosung. Ja, das muss man ja auch immer mal wieder ein, zwei andere Themen noch mit reinfließen lassen. Nee, aber grundsätzlich, Robin, was schätzt du ein? Wer wird sich durchsetzen?
Ich glaube eher Netflix.
Gut.
Mein Tipp. Was sagst du?
Ich denke auch. Also zumal, wie du ja sagst, halt auch diese Breakup-Fees da mit dranhängen und das ja vom Board auch schon durch ist. Und,
weil das Ding ist halt immer, so eine Relation, glatt 3 Milliarden oder knapp 2, schlag mich tot, ist viel, aber jetzt guck dir mal halt 108 Milliarden an. Das heißt, auch irgendwie so ein Verhältnis, Tropfen auf den Hals, das sind halt im Zweifel Transaktionskosten.
Ja.
Let's see.
So.
Jetzt ein spannendes Thema.
Spannendes Thema und
noch spannender?
Es geht eigentlich kaum spannender. Lange und sehr, 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 sehr schwere Geburt und es geht um Politik bei uns im Land, in Deutschland, und zwar Thema private Altersvorsorge. Und da wurde ja jetzt etwas Neues beschlossen, beziehungsweise etwas auf den Weg gebracht.
Der Entwurf,
genau, ne, bevor so ein Gesetz tatsächlich dann entsteht, gibt es ja sehr viele Referentenentwürfe, dann darf jeder da mal ein bisschen was reinschreiben und dann wird es diskutiert. Aber Robin, was ist denn quasi das, was jetzt gerade schon so kolportiert wird oder so an die Öffentlichkeit gedrungen ist, was umgesetzt werden soll ab dem 01.01.2027?
Das ist der Vorschlag fürs Altersvorsorgedepot. Was echt cool ist, auch also das Frühstartdepot für die Kinder. Ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Kann man sich drüber streiten, ob es jetzt
gut ist. Ist ja kein neues Thema, gab es ja auch tatsächlich. Also ich glaube
auch schon unter Lindner. Also ging es ja los, das ganze Thema. Ja. Da haben wir uns auch relativ stark eingesetzt und jetzt auch wieder. Mhm. Also gerade irgendwie mit Rundschreiben, gerade über den Verbänden, in denen wir aktiv sind. Aber jetzt der Entwurf sieht gut aus tatsächlich. Und er sieht auch ähnlich aus, wie es mit Lindner als Finanzminister entworfen war. Also zum einen Altersvorsorgedepot. Was ist das und warum gibt es das? Wir haben eine Rentenlücke, sprich die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, um quasi die ganzen Menschen, die jetzt gerade einzahlen, im Alter zu finanzieren. Einfach demografischer Wandel etc. Dann unterirdisch schlecht angelegt, also einfach auch, also das ganze Rentensystem passt halt nicht, das sollte schon mal aktiengebunden sein, auch ein anderes Thema, aber die Regierung hat halt gesehen, okay, das muss man durch private Altersvorsorge lösen, wie kann man Leute zur Altersvorsorge motivieren, indem man das steuerlich begünstigt, und das tun sie jetzt, und zwar ist die Idee, dass man die Einzahlung, also wenn jetzt Hendrik und ich privat sparen für unsere Altersvorsorge, dass wir das steuerlich absetzen können, um quasi das zu versteuernde Einkommen zu reduzieren, dass wir abzugsfähige Kosten haben durch die Sparbeträge, und es im aktuellen Entwurf schaut eigentlich ganz gut aus, bis zu 1200 Euro, die man spart, was ist nicht super viel ist, es ist ein 100er im Monat, hat man 30% Förderung.
Naja, aber sollte man schon...
Kann man schon mal mitnehmen.
Da gibt es eine 100er im Monat, da gibt es, glaube ich, wenige Personen, die das auch machen. Also
ja, das stimmt. Jetzt soll ja auch Leute motivieren, das zu machen. Und wenn man mehr spart, also bis zwischen 1200 und 1 und 1800, 20% Förderung und in Summe bis zu 480 Euro staatliche Förderung pro Jahr, also quasi der Abzugsbetrag, was echt Bombe ist. Also ich finde das sehr, sehr gut. Und was ich noch besser finde, also gerade Riester-Rürup, okay, also das ist rum, also gab schon bessere Lösungen, also im internationalen Umfeld, aber auch gut, war ja auch eine ganz nette Idee. Und das Gute ist, dass der Staat sich nicht einmischt bei der Auswahl der Produkte oder nur sehr passiv. Man sagt, okay.
Einzelaktien sind ausgeschlossen, ne?
Ja, das schon, aber das ist klar, aber jetzt nicht irgendwie, dass sie sagen, hey, du hast jetzt eine Blacklist und eine Whitelist für irgendwelche Produkte, weil genau das war das Thema bei Riester und Rürup. Das war so das Problem, dass du halt sagst, so und so musst du das ausschauen und dann halt irgendwie relativ hohe Gebühren, alles nicht so geil. Mhm. Und jetzt kannst du halt dir frei in der Wirtschaft bei den Asset Managern oder den Private Market Brokern deiner Wahl ein Produkt aussuchen, das begünstigt wird von dieser Förderung, dass du halt sagst, okay, wie ist mein Anlagestil, was finde ich gut, ETFs, aktiv gemanagte Aktienfonds oder halt auch Privatmarktfonds,
ja,
und damit mir ein Vermögen diversifiziert über Anlageklassen hinweg aufbauen, was echt ziemlich super ist. Anleihen auch zulässig, ist, glaube ich, jetzt für die Altersvorsorge, also da kann man, glaube ich, schon Eigenkapitalrisiko eingehen, wenn der Anlagehorizont 40 Jahre beträgt oder also etwas.
Ja.
Aber ganz geil. Dauert noch ein bisschen, muss noch in die EU-Kommission. Du hast hier jetzt nochmal, also das muss erstmal durch die Regierung hier, dann die EU-Kommission muss es, glaube ich, auch noch freigeben.
Okay.
Und dann 1.1.27. Ich finde es eine super Entwicklung, bisschen schade, dass es so lange dauert. Ist halt, Geld ist nicht da, also der Haushalt ist halt einfach schon beschlossen und da wurde das nicht so richtig eingeplant,
ja,
aber es ist eine super gute Entwicklung.
Naja, absolut. Also was ich so ein bisschen dann noch im Kopf habe, und da musst du mal sagen, wie du das einschätzt, was ja gerade auch irgendwie korportiert wird, das soll jetzt aber, glaube ich, in den nächsten Tagen irgendwie rauskommen, ob es denn dann aber auch auf die Kapitalerträge noch weitere Steuern geben wird. Also das ist natürlich jetzt ein Thema, was auf einer Seite positiv ist, aber die aktuelle Regierung hat es jetzt auch nicht erfunden. So, ne? Das liegt eigentlich schon seit 2 Jahren irgendwie in der Schublade, dieses ganze Thema. Aber dann, was auch in der Schublade lag, jetzt der Vorschlag, der hat ja, glaube ich, Robert Habeck damals im Wahlkampf gemacht, dass man doch auf die Kapitalgewinne auch.
Ja, Abgeltungssteuer halt höher, ne?
Genau. Oder eine Sozialversicherung halt draufschlägt. So, was hast du damit bekommen? Wie siehst du das?
Habe ich keine News zu. Ich finde es aber unterirdisch. Also das, ja, das ist ja genau die andere Stoßrichtung. Und ich finde, wenn du Sozialversicherung, sollst du ja nur Sachen quasi auf deinen Beruf, ne? Also verstehst du, das Sozialsystem ist super, ja, hier, aus Krankenversicherung, aus Versicherungssystem ist super hier. Aber klar, das sollte nur in Relation stehen mit deinem Job, quasi mit deiner Arbeit. Und wenn, ja, du halt passiv für dich noch Geld anlegst, um dir dein, also im Alter jetzt nicht irgendwie von Knäckebrot und Wasser dich ernähren zu müssen, dann solltest du dafür auch keine Sozialabgaben haben, aus meiner Sicht. Weil wir, letzten Endes hilfst du ja der Bundesrepublik aus der Patsche, weil sie es halt jetzt nicht so geil angestellt haben mit der Rente und dem Rentensystem.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, ich werde es noch bestraft, wenn ich selber spare, das ist aus meiner Sicht Zweckentfremdung von Vermögen.
Naja, also bin ich deiner Meinung. Ich glaube, wenn das irgendwie dann tatsächlich irgendwie jetzt final irgendwie rauskommt oder auch beschlossen wird, dann ist vor allem, wenn man sich überlegt, dass die CDU in der Regierung ist, ist das schon ein sehr, sehr krasser Vertrauensbruch.
Ja, sehe ich damit. Also mit schwarzer Regierung sehe ich das auch nicht. Und ich glaube, es gibt ja Lösungen. Dann werden halt immer mehr Menschen einfach über eine vermögensverwaltende GmbH oder UG oder sowas gehen und halt privat keine Anlagen mehr
tätigen. Ja, und dann trifft es halt wieder die halt nicht sowas machen.
Ja, genau, das ist, halt, das ist ja wieder das Problem. Ist ja genau, dann triffst du wieder die Menschen, die nicht so viel Vermögen haben, die nicht die Möglichkeiten haben, im Zweifel, ja, nicht das Know-how haben.
Ja.
Und es geht also genau die falsche Richtung. Das ist dann wieder
verschwindbessert. Ja, aber das liegt dann ja aber auch wieder am Know-how, an der Politik, die nicht so weit denken und sagen, ah ja, stimmt.
Aber, das ist auch schön, das habe ich vergessen jetzt, wie die Wochen aussahen. Ich war beim BMF,
ja,
vor Ort, auch Bundesministerium für Finanzen, da auch mal drüber reden, Private Markets.
Beim Lars warst du?
Nee. aber beim BMF hier in Berlin und darüber gesprochen, gerade mit, also in dem Ressort für Kapitalanlage und all so etwas. Auch ganz spannend gewesen. Mal drüber reden, was machen wir eigentlich, was sind Privatmarktanlagen, wie steht denn die Regierung dazu? Das war auch ganz spannend.
Ja, was konntest du mitnehmen?
Haben noch nicht so viel Ahnung.
Okay.
Genau. Also nicht nur die Anleger in der Breite brauchen mehr Finanzbildung, sondern
ja.
Aber es stimmt nicht. Also ich hatte mit zwei Menschen dort gesprochen.
Mhm.
Und der eine kannte uns auch sehr gut, fand er auch,
okay,
ganz gut, was wir machen. Und die andere Person, die hat noch nicht so viel Erfahrung mit Privatmarktanlagen gehabt.
Mhm. Was ja nicht schlimm ist. Öffnet sich ja alles.
Kann sich ja ändern.
Genau, zu dem Thema hast du dir ja, also passend zu dem Thema hast du dir ja noch ein weiteres Thema gewünscht, was wir kurz im Podcast ansprechen wollen, hinsichtlich Portfolioallokation.
Ja, gerade langfristig.
Mhm.
Es gibt, was wir jetzt sehen, also wir sprechen ja über Altersvorsorge, über sehr langfristige Anlagehorizonte. Und wir haben recht viel, wir reden ja laufend mit unseren Kunden, was mich auch sehr freut, über Chat, über Mail, über Telefon, heute Abend jetzt bei unserem Event physisch. Und ein Punkt, der ja sehr, sehr häufig kommt, ist gerade die Illiquidität oder Semi-Liquidität.
Ja.
Semi-Liquidität, ja, wie auch immer, weil die Produkte ja langfristig angelegt sind. Das Zielinvestment ist ein Unternehmen, ist eine Kreditvergabe, ist eine Brücke oder ein Flughafen oder weiß ich nicht, aber ist alles nicht liquide. Und gerade mit Blick auf die Altersvorsorge, da möchte ich halt eine Lanze für brechen, da werden wir auch als Unternehmen noch relativ viel für tun, auch in der Kommunikation. Gerade mit einem langfristigen Anlagehorizont kann es halt wirklich spannend sein, auf Privatmarktanlagen zu setzen, weil Zinseszinseffekt haben wir, da hat einer oder andere wahrscheinlich schon mal gehört. Und es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt mein Tagesgeldkonto mit 2,3% irgendwie bei uns habe oder halt sage, ich mache dann investiere in Aktien, da bin ich bei 8%. Die Rendite, einfach nur, die, gut, das ist jetzt relativ viel Delta, nur durch den Zinseszins ist halt die unterschiedliche Performance enorm. Und historisch gesehen, keine Garantie nach vorne, aber es gibt gerade einige Zeichen, dass Private Markets jetzt schon wieder relativ viel Potenzial haben. Die Fed hat gestern die Zinsen reduziert, Trump ist immer noch Trump, aber hat sich ein bisschen beruhigt. Es ist schon relativ viel Potenzial gibt auch für private Märkte. Und einfach mit einem langfristigen Anlagehorizont ist ja die Illiquidität wurscht, wenn man über 40 Jahre redet, zum Beispiel, oder 30 oder 20.
Ja.
Und gerade da kann die Beimischung einfach zu einem resilienteren Portfolio führen und sinnvoll sein. Also so ein Thema, wo wir, wie gesagt, also gerade mit Blick langfristige Anlage, Rente, kann das schon ein wesentlicher Bestandteil sein. Unternehmerfamilien machen das seit Dekaden, Pensionsfonds auch und Versicherungen, wie wir gelernt haben. Von dem her, das ist ein Thema, wo wir aus unserer Sicht als Plattform auch noch mehr machen müssen. Mhm. Also einfach die Vorteile, gerade bei einem langfristigen Anlagehorizont, wenn man da Privatmarktanlagen mit allokiert.
Okay, ich finde, das ist ein sehr tolles Schlusswort.
Finde
ich für den Podcast. Ich habe auch gerade mal auf gerade mal im Kopf durchgegangen hinsichtlich Aufnahme. Es sollte oder es ist wahrscheinlich die letzte Aufnahme vor Weihnachten, die wir machen. Deswegen müssen wir an der Stelle dann auch schon mal schöne Feiertage wünschen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und kommt gut ins neue Jahr.
Kommt gut ins neue Jahr. Da sind wir wieder da und werden viel Podcast aufnehmen.
Ich freue mich schon jetzt.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Robin.
Danke, Hendrik.
Euch eine schöne Zeit und bis dahin.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.